Lieber Vater, und so danke ich dir jetzt für dein Wort. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Danke, dass du dich selber in deinem Wort offenbarst, dass du durch dein Wort sprichst. Danke, dass du da bist, Vater. Und so bitte ich, dass du unsere Gedanken anrührst jetzt, Vater, dass du unsere Herzen anrührst. Danke für dein Reden. Amen. Endzeit. Eine interessante Zeit. Eine Zeit, wo die Bibel drüber spricht. Eine Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Die letzte Zeit, die Endzeit. Und Jesus lehrt, und die Bibel lehrt, dass Jesus noch einmal wiederkommen wird. Das wissen wir. Aber die Bibel lehrt auch, dass die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, keine einfache Zeit ist, sondern eine schwere Zeit. Diese Zeit, heißt es in Matthäus 24, ist gekennzeichnet von Kriegen. Ah, Fragen, Kriege gab es doch immer schon. Habe ich in England mal gehört, wo ich mal war. Erdbeben. Erdbeben gab es auch immer schon. Hungersnöte lesen wir sogar im Alten Testament. Seuchen, auch das kennen wir mit Pest und Cholera. Ja, eine weltweite Seuche in dieser Form hatten wir so noch nicht. Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit. Am Ende heißt es, wird bei den Menschen die Liebe erkalten. Füreinander, aber auch zu Gott. In der Offenbarung heißt es sogar, dass wenn diese Dinge kommen, da werden also Zornesschalen ausgegossen, dass der eine oder andere Gott verfluchen wird. Das heißt, in der letzten Zeit wird polarisiert. Die einen werden ja sagen, ein ganzes Jahr, eine ganze Hingabe zu Christus, auch in den Tod hinein, das Märtyrertum, und die anderen werden Gott verfluchen. Und all diese Dinge werden in der letzten Zeit verdichtet auftreten. Matthäus 24. Und wenn man sich dieses Bild hier anguckt, dann sieht man hier eine Bibel, die steht für das Wort Gottes. Und ich verrate euch mal was, was mir ein Pastor, ich war jetzt auf so einem Pastorenkonvent, gesagt hat, der schon über 30 Jahre in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs ist. Der sagte, Frank, wenn nicht die Bibel in der Mitte der Gemeinde ist, das Wort Gottes, dann kannst du den ganzen Haufen einstampfen. Die Bibel, das Wort Gottes, muss in der Mitte der Gemeinde sein, sonst ist das alles andere, aber nicht die Gemeinde Gottes. So, und dann sehen wir, was noch wichtig ist, auch das wird auf diesem Bild gezeigt, man sieht dort das Kreuz. Das heißt, Christus ist in der Mitte der Schrift. Christus im Alten und Neuen Testament. Auf ihn weist alles hin, er wird am Ende wiederkommen. Das ist unsere Hoffnung. Wir sehen auch ein Licht, ja, ein Teelicht, was da so zaghaft vor sich hinleuchtet. Ein kleiner Windstoß und es könnte vielleicht ausgeblasen werden, aber das Licht steht für Hoffnung. Dein Wort ist Licht auf meinem Weg. Aber wir sehen auch eine Warnung auf diesem Bild, nämlich eine Sanduhr. Und die Sanduhr steht dafür, dass die Zeit abläuft. Und sie wird nie ablaufen, aber für diese Erde schon. Wird ein ewiges Reich geben. Wir sind aufgerufen, das auch zu glauben, dass Christus wiederkommt. Aber die Zeit auf Erden läuft ab. Wann, wird uns nicht gesagt. In Lukas 17 kommt noch was. Da vergleicht Jesus diese Zeit, diese Endzeit vor seiner Wiederkunft mit der Zeit Noahs und Lots. Und das ist interessant, wenn man sich das mal anguckt, diese Noah-Geschichte. Ja, da spricht Gott zu Noah und Noah hört, das ist auch schön, der hatte gereinigte Ohren. Ja, das heißt, er war vorher beim HNO, die Ohren wurden gereinigt. Das heißt, der ganze Dreck, wo wir davon gehört haben, der jetzt hier bald eingesammelt wird, war aus seinen Ohren raus, der konnte hören. Das ging ins Herz. Und die Botschaft Gottes war, weißt du was, Noah? Es ist einfach nur übel, was ich hier sehe. Das wird vernichtet. Und deshalb, weil du ein gottesfürchtiger Mann bist, bau eine Arche. Diese Arche steht auch letztendlich für die Gemeinde. Und er ist ausgelacht worden. Vielleicht hätten wir ihn auch ausgelacht. Was für ein Spinner. Stell dir mal vor, hier baut einer eine Arche irgendwo. Was für ein Spinner. Der geht ja sonntags in Gottesdienst. Was bist du denn für einer? Noah. Und Christus sagt uns hier auch, die Zeit Lot ist auch ganz ähnlich. Wie war das mit Lot? Lot war jemand, ja, der mit Abraham erstmal geguckt hat, wo ist denn am grünsten, wo ist denn am schönsten? Da gehe ich hin. Ja, nicht in die Wüste von Las Vegas, sondern ja, Las Vegas direkt. Da, wo die Springbrunnen sind und so weiter, da gehe ich hin. Abraham ist in die Wüste gegangen. So, und es ging dann noch weiter. Lot steht übrigens für einen verweltlichten Christen. Er war dann im Tor. Das heißt, er hatte was zu sagen in dieser Stadt. Und zum Schluss wurde es dann noch doller, aber das erspare ich uns jetzt. Also Lot hat trotzdem zum Schluss die Kurve gekriegt. Er hat sich nicht umgedreht, seine Frau schon. Auch das gehört zu dieser Zeit, dass sich Menschen umdrehen, wenn sie gerufen werden, dass sie sagen, weißt du was? Nein. Da ist mein Haus, da ist dies, da ist das. Ich lasse nicht los. Und plötzlich kam das Wasser, das war bei Noah der Fall. Und plötzlich kam Feuer vom Himmel, das war in Sodom und Gomorra der Fall. Plötzlich. Und so plötzlich wird Christus wiederkommen. Können wir das glauben? Matthäus 24, 27. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Plötzlich. Mittendrin in unserem Alltag. Und weil das so plötzlich geschehen kann, Achtung. Warum Achtung? Weil diese letzte Zeit vor Jesu Wiederkommen, diese Zeit ist brandgefährlich. Für jeden Menschen, aber auch für Christen. Warum ist das gefährliche Zeit? Nun, weil wir täglichen Einflüssen ausgesetzt sind, die anstrengend sind, den Glauben zu bewahren. Es besteht die Gefahr, bei all den Kämpfen schlapp zu machen. Nun, jetzt ist gerade mal Corona um, ja, die ganzen Varianten durch. Der ein oder andere, auch hier in der Gemeinde, der hat Phasen der Schlaffheit erlitten. Es wurden uns auch die Augen aufgetan teilweise, was denn so in uns ist. Alles Christen. Und trotzdem war es nicht einfach. Wir haben die Kurve gekriegt als Gemeinde, Gott sei Dank. Jesu Liebe an Menschen weitergeben. Gott sei Dank. 128 Leute, die hier mitarbeiten. Gott sei Dank. Leute, die mitarbeiten. Und ich sage euch mal was, das Frauenfrühstück gestern war Arbeit. Weniger für die, die gekommen sind, aber für alle anderen. Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die sagen, wir arbeiten hier, wir packen mit an. In all den unterschiedlichen Bereichen. Das ist nämlich oft so, diejenigen, die arbeiten, die sind danach platt. Die arbeiten für andere. In der Jugend zum Beispiel. Ja, da bist du teilweise platt. Da muss man immer ein bisschen gucken. So, und dann gibt es Kämpfe, auch geistliche Kämpfe. Mit der Ukraine zum Beispiel jetzt. Da haben wir doch schon gebetet. Millionen von Menschen beten. Und die Frage ist, ist es besser geworden? Nun, es gibt wundersame Dinge, wo Raketen bestimmte Sachen nicht treffen, wo Panzer stehen bleiben. Es gibt schon interessante Sachen und trotz alledem ist der Krieg noch da. Und wenn das jetzt noch eine Woche geht und noch eine Woche geht, vielleicht merken wir das jetzt schon, dass wir ein bisschen schlaff werden. Da sind so die ersten Tage, da hat man vollen Gebetseifer, da ist man noch, ja, und dann vergehen die Wochen, buh, Ganz gefährlich wird es dann, wenn man aufgibt und dann mit dem Strom sich treiben lässt. Es ist menschlich nachvollziehbar. Ja, wer schon mal so einen Strom gesehen hat in Kanada, wenn die Lachse so gegen diesen Strom, das ist ein reißender Strom, schwimmen, und nicht nur, dass sie dagegen schwimmen, sie müssen dann auch noch springen. Und teilweise klappt das nicht immer, sie werden zurückgetrieben. Dann probieren sie es nochmal und nochmal, bis sie dann irgendwann durchkommen. Für mich habe ich nur gedacht, wenn ich da 3-4 Mal springen würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich sagen, wisst ihr was, Freunde, ich bleibe mal lieber hier unten, da gibt es auch noch was zu futtern. Das ist anstrengend. So, und wenn das so anstrengend wird, dann besteht die Gefahr für uns, dass auch Christen sich primär mit Essen und Trinken beschäftigen. Es besteht die Gefahr, dass Heiraten, Sexualität einen überhöhten Stellenwert bekommt. Es besteht die Gefahr, dass wir keine Zeit mehr haben für das Reich Gottes, dass wir mit Kaufen und Verkaufen, Pflanzen und Bauen beschäftigt sind. Das ist in Lukas 17, 28 nachzulesen. Also, diese Zeit von Noah und Lot, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. Also ganz normaler Alltag war das. Und dann mittendrin, zack, plötzlich. Wie können wir, wie kannst du in dieser Zeit bestehen? Jesus sagt zum Beispiel, und an einer Stelle in der Schrift wird gesagt, das kann zum Schluss, kann das so schlimm werden, dass Gott diese Zeit wirklich dann auch zum Ende bringen muss, sonst würde es keiner von uns packen, ja, sonst würden wir alle abfallen vom Glauben. Wie können wir nicht ermatten im Glauben? Das ist die Frage, und ich lese den Predigttext von Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Da spricht Jesus selber, und das ist auch wichtig, wenn Jesus selber spricht, es ist Gott, der zu uns spricht. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Ja, wir können viele Sachen dann auch debattieren und machen und tun, haben wir jetzt auch auf diesem Konvent gemacht, wenn die ganzen schlauen Menschen zusammenkommen. Aber am Ende des Tages ist es Gott, der spricht durch sein Wort. Und dann ist es gut, wenn man das wahrnimmt, ernst nimmt und mit Gott ins Gespräch kommt, Herr, was darf ich jetzt tun? Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Soweit einmal das Wort Gottes. Und direkt im Vers 1, das ist das Schöne bei diesem Gleichnis, es ist einfach, weil Jesus sofort am Anfang sagt, worum es geht. Und die Hauptbotschaft ist nicht der ungerechte Richter, die Witwe oder irgendjemand, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die Hauptbotschaft kommt zum Anfang, bete und ermatte nicht. Wenn du zu Gott kommst, dann ist das manchmal genau das Gleiche. Du betest und manchmal hat man den Eindruck, Gott ist wie dieser ungerechte Richter. Es tut sich nichts. Warum muss ich eigentlich immer wieder beten? Habe ich mich schon gefragt. Ich habe es dir doch jetzt 3-mal gesagt. Du sagst doch, dass du ein ernstes Gebet hörst, Gott. Warum tut sich nichts? Bei einigen Sachen, bei einer Sache musste ich über 10 Jahre warten. Das ist manchmal für mich schwer zu verstehen. Warum? Das ist ja Tierquälerei, was du da machst, Menschenquälerei. Du quälst mich, Gott. Nein, das tut er eben nicht. In dieser Zeit durfte ich vorbereitet werden. In dieser Zeit durfte ich demütig werden. In dieser Zeit durfte ich zerbrochen werden. Ich bin es immer noch nicht ganz. Ich darf es noch mehr werden. Wie Wein, der ausgegossen wird, wo Menschen drauf rumtreten, auf diesen Weintrauben, und Wein wird ausgegossen. Bete und ermatte nicht. Jesus beauftragt dich und mich, höchstpersönlich zu beten. Das heißt, es gibt den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt. Und nochmal, das hat Gott gesagt, das ist keine Option. Oder der Missionsauftrag, und tauft sie. Ist auch keine Option. Wir brauchen normalerweise gar keine Taufseminare. Für was? Wenn wir ernst nehmen, was in Gottes Wort steht, dann lese ich diese eine Textstelle und das Thema ist schon beendet. Ich muss jetzt da nicht mehr noch mehr hören. Weil es sagt ja Gott. Jesus beauftragt uns, höchstpersönlich zu beten. Und zwar alle Zeit, wird hier gesagt. Das ist nicht ununterbrochen, sondern das bedeutet letztendlich, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Zu guten wie schlechten Zeiten. Täglich. Mittendrin im Alltag. Wann auch immer. Jesus hat auch nicht 24 Stunden gebetet. Der war auch noch Zimmermann. Er musste ein bisschen arbeiten zwischendurch. Ja, also alle Zeit heißt immer wieder mit Gott sprechen, in Kommunikation stehen. Wenn es also heißt, bete und ermatte nicht, dann heißt es, trenn dich von deiner Frau nicht, sondern rede mit ihr. Trenn dich von Gott nicht, rede mit ihm. Und es heißt auch, allen Widrigkeiten ein penetrantes Dennoch entgegenzusetzen. Zu beten, auch wenn Gott scheinbar nicht hört. Zu beten, auch wenn das Gebet unbeantwortet bleibt. Ja, zu klagen vor Gott. Warum hörst du nicht? Das lesen wir in Habakuk. Da gibt es einen Propheten, der hat eine super Beziehung zu Gott. Und dann schreibt er, da ist Kriegsgeschrei. Ja, da ist Krieg im Land. Warum hörst du nicht, Gott? Ich bete zu dir und ich schreie, du tust nichts. Und dann sagt Gott, ich habe ein grimmiges Volk auferstehen lassen, die Chaldeer. Jetzt wird es noch doller. Es ist Gottes Wille, dass genau das passiert, euch zum Gericht. So, also auch hier dürfen wir aufpassen. Wir sehen auf der einen Seite Gott, der die Liebe ist. Wir sehen aber auch den gerechten Gott. Das ist manchmal schwer zusammenzukriegen. Und am Ende der Zeit in der Offenbarung, da werden wir wieder stärker auch alttestamentliche Phasen erleben im Neuen Testament. Dieses Gleichnis spricht von einer Witwe. Diese Witwe steht letztendlich für die Auserwählten, für gläubige Christen. Paulus sagt es im 2. Korintherbrief, Dreck der Welt. So bezeichnet er sich. Wir sind Dreck geworden für euch. Das übrigens zu Leitern, zu apostolischen Leitern in der Gemeinde. Darf man auch mal drüber nachdenken. Für euch sind wir Dreck geworden. Hier ist die Witwe. Kein Ansehen, schutzlos war sie in der Gesellschaft. Und diese Frau hatte einen Widersacher. Das wird uns gar nicht gesagt, wer das war. Vielleicht hat sie in einem Haus gelebt, ihr Mann ist tot und jetzt war irgendjemand da, der hat gesagt, raus aus diesem Haus. Oder jetzt die Frauen in der Ukraine, ihr Lieben, da kriege ich einen Hals. Die teilweise abgefangen werden von Menschenhändlern. Ich habe das heute noch gehört von der Traudel Schellenschläger, die eine junge Dame mitgenommen hat. Wir werden auch in dieser Gemeinde bald hier irgendwas machen. Die eine junge Dame mitgenommen hat, die im Auto nur saß und am Heulen war. Und dann hat sie auf ein Smartphone getippt. Ja, sie konnte kein Deutsch, kein Englisch, gar nichts. Und später mit der Übersetzung ist dann rausgekommen, dass sie so eine Angst hat, weil jemand hat ihr dann geschrieben, jetzt geht's für dich in den Puff. Versteht ihr? Jetzt wirst du vom Krieg vertrieben. Und jetzt kommt die nächste Angst. Was passiert jetzt mit mir hier in Polen, in Deutschland, was auch immer? Schutzlos in der Gesellschaft. Und die einzige Hilfe war jetzt hier dieser Stadtrichter. Ich weiß noch, ich bin mal in Kamerun gewesen, habe ich einen Freund besucht. Ich komme dann am Flughafen an. Da waren schon die ersten da in Kamerun, die da meinen Koffer tragen wollten. Ich fand das irgendwie nett so, ne? Die Botschaft war bloß, du, schön, wir wollen deinen Koffer tragen, aber eigentlich wollen wir dein Geld. Da musste ich auch Geld geben, sonst hätte ich den Koffer nicht zurückgekriegt. So, und dann sind wir von da aus dann zu der Stadt gefahren, Yaoundé, wo mein Freund gelebt hat. Und auf dem Weg dahin sind wir dreimal angehalten worden von der Polizei. Und die Botschaft war, du, wenn du nicht möchtest, dass wir deinen Koffer aufmachen und da alles durchwühlen und dich jetzt eine Stunde hier aufhalten, hast du es nicht kapiert, dann gib uns einfach Geld, dann geht's schneller. Das heißt also, wenn ich mich jetzt an die Polizei wende oder an einen Richter, wie wir es jetzt hier haben, dann gehe ich doch davon aus, in einem Rechtsstaat, dass der mir hilft. Das war bei dieser Witwe nicht der Fall. Der hat keinen Bock gehabt. Steht hier nicht. War es Bequemlichkeit. Vielleicht auch gar kein Interesse. Warum diese Frau interessiert mich nicht? Vielleicht gab es auch Bestechungsgelder früher. Die hat nichts in der Tasche. Also, mach dich vom Acker. Aber diese Frau muss einen derartigen dominanten Auftritt gehabt haben. Es gibt ja so Menschen, ne? Dominante Persönlichkeiten. Also ich habe da immer so ein bisschen Mühe mit, wenn einer auf meinem Fuß steht oder mein Vorgarten kommt, dann denke ich mir immer, du kannst das nicht mal ein bisschen langsamer machen. Diese Frau hier nicht, nein. Die ist wiedergekommen und wiedergekommen. Und dann irgendwann hat der Richter eingelenkt und auch das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, die Jesus hier erzählt, Vers 5, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre, damit sie mir kein blaues Auge schlägt. Das war nicht das Bestechungsgeld, sondern letztendlich nicht, dass sie näher noch mit der Puste kommt und mich umbläst. Da muss ich doch jetzt was machen. Nun, der Richter, der ungerechte Richter, steht natürlich in dieser Form so nicht für Gott. Aber wofür das hier schon steht, ist, dass wir als Gläubige beten und teilweise den Eindruck haben, es tut sich nichts. Das ist eigentlich hier die Botschaft. Jesu Botschaft mit diesem Gleichnis ist klar. Sei wie diese Witwe und gebe nicht auf. Letztendlich wird hier die Endzeit beschrieben, die letzte Zeit vor Jesu Wiederkunft. Das ist genau diese Zeit, wo die Gemeinde ruft und teilweise schreit. Wir schreien hier noch nicht allzu laut. In anderen Gemeinden schon. Wir haben sogar teilweise Probleme damit in diesem Lande, wenn Leute laut werden beim Gebet. Ich war jetzt auf dem Konvent der Pastoren, da habe ich wieder jemand, ein paar alte Kollegen, sage ich jetzt mal, Kollegen in dem Sinne, dass ich schon in deren Gemeinde war, wieder getroffen, das war sehr schön. Und ich weiß auf jeden Fall von einem, der mir sagte, du Frank, weißt du was, wenn wir da Stadtgebet haben und dann bin ich da, ich war damals noch in der Peter-Wenz-Gemeinde, ja, also Gospelforum in Stuttgart. Da betet man ein bisschen lauter, da steht man vielleicht auf, da geht man hin und her. Ist halt eine andere Form, ja und? Und dann sagte er zu mir, und das fand ich nett, du Frank, das macht mir irgendwie Mühe. Dann sind die so laut und dann geht das hin und her, da kann ich mich, ja, das ist für mich ein Gebet, da habe ich einfach Probleme mit. Kann man auch verstehen, ne? Und andere hat eher vielleicht ein Problem damit, wenn wir alle sitzen. Das war auch interessant. Also ich kitzel euch mal ein bisschen heute, okay? Wir saßen nämlich auf diesem Konvent die ganze Zeit. Und dann irgendwann tat mir der Rücken weh. Und zu dem Pastor, der neben mir saß, habe ich gesagt, mir tut der Rücken weh. Wir sitzen von morgens bis abends. Wir hören, Wir hören, dann essen wir, das war alles schön lecker. Aber dann guckt er mich so an und meinte, ja, die westliche Christenheit sitzt. Boah, habe ich gedacht, Junge, da muss ich mal drüber nachdenken. Also das habe ich mal mitgenommen. Nur es geht ja nicht um das Sitzen, was wir jetzt hier machen, sondern innerlich sitzen. Wir können ermatten und vielleicht sind wir auch schon ein Stück weit ermattet. Und die Botschaft ist hier, stell das Gebet nicht ein. Das ist die Ermutigung, die Jesus uns hier sagt. Bete zu allen Zeiten zu deinem Gott. Gott allein kann dir Recht schaffen gegenüber deinem Widersacher. Christus hat das letzte Wort. Ich komme zu Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Nun, in diesem Vers sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, Gott hört dein Gebet und er wird dir zum Recht verhelfen. Die zweite Sache ist, Auserwählte, die Tag und Nacht schreien. Auch das wird schon verweichlicht in neuen Übersetzungen. Wird schon weich gewaschen, da steht nämlich rufen. Warum eigentlich nicht schreien? Warum soll man es eigentlich nicht so da stehen lassen, wie es stand? Wird sich die Gebetserhörung des Gläubigen lange hinziehen? In menschlicher Zeitrechnung ja. In göttlicher nein. 1000 Jahre entsprechen einem Tag, lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 8. Nun, das heißt, es sind 2 Tage um, ne? Bisschen mehr als 2 Tage. Das ist ja auch nur ein Bild. Das heißt letztendlich, das Menschenleben ist nichts für Gott. Diese letzte Zeit, wenn Jesus sagt, dass er wiederkommt, ich komme bald, das ist aus göttlicher Sicht nichts. Ich komme bald. 2 Tage sind um. Vielleicht auch nur 1 Stunde. Das ist ja wieder nur ein Bild. So, das heißt, für ein Menschenleben, nehmen wir mal 80 Jahre, 1 Stunde 55 Minuten circa für Gott. Eine Blume, die aufblüht, Feierabend. Eintagsfliege, weg ist sie. Also Achtung bei einer göttlichen Zeitrechnung. Deshalb bete und ermatte nicht. Und das Tolle ist, und das ist eigentlich eines der Hauptbotschaften dieses Textes, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er ohne Verzug, also ohne Verzögerung Recht schaffen. Letztendlich ist er die Gebetserhörung. Er ist letztendlich die Gebetserhörung. Habakuk 2,4, der Gerechte aber wird durch Glauben leben, durch seinen Glauben leben. Und auch hier an dich die Frage, glaubst du an Christus? Hast du dein Leben schon übergeben? Und das sieht man immer daran, dass man dann auch tut. Auf jeden Fall, man möchte den Willen Gottes tatsächlich auch zu tun. Sein Wort ernst nehmen. Ich komme zum letzten Vers des Predigttextes. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Letztendlich kann man das nur für sich selber beantworten. Aber er fordert uns auf, in dieser Zeit jetzt zu beten. Alleine oder zusammen zu beten und nicht zu ermatten. Und zwar glaubensvoll sich an Gott zu wenden. Das kann man alleine tun in der Gemeinschaft. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Danke, dass du da bist. Vater, und ich bitte, dass du uns segnest wieder ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Dass du uns erfüllst. Vater, und da, wo wir matt geworden sind, da, wo ich matt geworden bin, Vater, da feuer uns wieder an. Herr, schenke uns eine Begeisterung für dich. Danke, Vater. Schneid uns ab von allem, was uns hindert. Vater, danke auch dafür, für alle Beschneidung, wo du trockene Äste abschneidest, wo du Ketten löst. Vater, ich bitte, komm mit deiner Kraft. Amen.